Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. In Jerusalem, genauer gesagt in der Altstadt von Jerusalem, leben die drei Religionen. Judentum, Islam und Christentum nebeneinander auf denkbar engem Raum. Und sie leben dort nicht nur einfach nebeneinander. Für alle von ihnen ist dieser denkbar enge Raum auf jeweils eigene Art von hoher symbolischer, historischer und auch spiritueller Bedeutung. Aber bei den jüngsten Angriffen auf Stätten christlicher Kirchen in Ost-Jerusalem geht es nicht um einen Konflikt zwischen Religionsgemeinschaften, sondern um terroristische Angriffe, mutmaßlich verübt von extremistischen jüdischen Siedlern. Dann. Darüber berichten wir gleich zu Beginn der Sendung. Wir berichten außerdem über ein Kölner Kloster, das entgegen dem scheinbaren Trend nicht schließt, sondern im Gegenteil expandiert. Sozusagen den Rhein flussabwärts nach Düsseldorf. Seit Beginn dieses ja noch sehr jungen Jahres kam es bereits mehrfach zu Angriffen auf christliche Stätten in Jerusalem. Etwa die Schändung des protestantischen Friedhofs auf dem Zionsberg am Neujahrstag. Verdächtigt werden da zwei Jugendliche, die gezielt christliche Kreuze umgestoßen und zerstört haben sollen. Dieser und andere Anschläge sind weltweit verurteilt worden und sie zeigen, es wächst der Druck auf christliche Kirchen in Jerusalem, weil offenbar vor allem extremistische Siedler versuchen, Ansprüche auf Land durchzusetzen, das sich seit langer Zeit in kirchlichem Besitz befindet. Jan-Christoph Kitzler hat den protestantischen Friedhof besucht, einen Ort, immer noch gezeichnet von den Folgen des Angriffs.
Die Spuren der Verwüstung sind immer noch gut zu sehen auf dem Friedhof am Zionsberg am Rande der Altstadt von Jerusalem. Viele Gräber sind noch zerstört, obwohl der Vorfall rund einen Monat her ist. Der Friedhof gehört der lutherischen und anglikanischen Gemeinde in Jerusalem gemeinsam. Joachim Lenz ist der Propst der deutschsprachigen lutherischen Erlöserkirche in Jerusalem und beschreibt, was passiert ist.
Die beiden jungen Männer, die am Neujahrstag auf unseren Friedhof gegangen sind, haben sich hier gezielt darum gekümmert, Steinkreuze zu zerstören. Das kann man auf Aufnahmen sehen, die eine Überwachungskamera gemacht hat. Also da sind Kreuze umgestoßen worden, zerstört. Und die Bruchstücke sind genommen worden, um andere Kreuze weiter zu zerstören. 30 Gräber insgesamt hat es getroffen.
Die Täter waren zwei radikale jüdische Siedler. Auch in Deutschland werden immer wieder Friedhöfe geschändet. Aber in Jerusalem fügt sich diese Tat ein in ein Bild, in dem der Druck auf Christen und christliche Einrichtungen steigt, sagt Sani Ibrahim Azar, lutherischer Bischof im Heiligen Land.
Das erleben die Kirchen, die Priester, die Bischöfe, besonders bei Prozessionen in der Altstadt, zum Beispiel am Grünen Donnerstag, Karsamstag, Palmsonntag. Da merken wir, dass radikale, extreme jüdische Gruppen auch die Christen attackieren oder auch die Prozessionen schwer machen. Ja.
Auch Daniel Seidemann beobachtet, dass sich das Klima verschlechtert. Der Anwalt untersucht seit vielen Jahren die Streitpunkte. Oft geht es um Land und um Einfluss auf wichtige Orte. Radikale jüdische Siedler hätten ein Programm.
The attempt to impose and radically change the character of Jerusalem.
Der Versuch, den Charakter von Jerusalem radikal zu verändern, und zwar durch biblisch motivierte Siedlungen und Projekte, bringt die christliche Präsenz in Jerusalem unter Druck. Die Bedrohung ist, dass Jerusalem zu einem Ort wird, an dem Christen nicht mehr willkommen sind. Das gab es seit Jahrhunderten nicht. Jetzt passiert das vor unseren Augen. Ganz so weit ist es zwar noch nicht, aber die Einzelfälle häufen sich. Daniel Seidemann glaubt, dass sich das Klima auch durch rechtsextreme Minister, die in der Regierung von Benjamin Netanyahu sitzen, zusätzlich verschärft. 13 anerkannte christliche Kirchen gibt es in Jerusalem. Insider sagen, das Klima der Christen untereinander habe sich in den letzten Jahren verbessert, auch weil alle mit Akten der Aggression zu tun haben. Joachim Lenz, dem lutherischen Propst von Jerusalem, ist aber noch wichtig zu sagen, dass es nach der Friedhofsschändung auch aus anderen Religionsgemeinschaften viel an Solidarität gab.
Ganz vielen Juden, ganz vielen Muslimen ist es ein unmöglicher Gedanke, dass so ein Ort geschändet, zerstört wird. Da sind wirklich Rassisten, da sind Extremisten, da sind hassende Menschen am Werk. Die anderen haben, Gott sei Dank, im Heiligen Land immer noch die Mehrheit.
In diesem Jahr fallen Ostern, das jüdische Pessachfest und der muslimische Fastenmonat Ramadan zusammen. Jerusalem bereitet sich auf Wochen der Anspannung vor.
Wie der Druck auf christliche Kirchen in Jerusalem wächst, darüber hat Jan-Christoph Kitzler berichtet. Das Leben in einem Kloster passt eigentlich ja kaum noch in unsere Gegenwart. Wenn christliche Kirchen insgesamt seit vielen Jahren unter Mitgliederschwund leiden, kann man sich eigentlich nur schwer vorstellen, dass sich Menschen für ein solches eher abgeschiedenes Leben als Mönch oder Nonne bewusst entscheiden. Aber dass dieses scheinbar so plausible Bild nicht zwingend der Wahrheit entspricht, das zeigt das Benediktinerinnenkloster im Süden von Köln. Denn dort gibt es seit einiger Zeit so viel Zulauf, dass es im Klostergebäude in Köln-Raderberg inzwischen tatsächlich zu eng geworden ist. Und die Nonnen, die haben nun sozusagen eine Zweigstelle gegründet im Norden von Düsseldorf in einem bereits bestehenden Klostergebäude, das wiederum vor Jahren aufgegeben wurde wegen Nachwuchsmangel. Und wenn ein neues Kloster bezogen wird, müssen natürlich auch hier Möbel geschleppt werden. Und im Fall eines Klosters muss man dann eben auch mit dem ein oder anderen größeren Möbelstück rechnen. Zum Beispiel mit einem ganzen Chorgestühl. Mathis Trapp war beim Schleppen und Kisten auspacken in Düsseldorf dabei.
Für die einen bedeutet ein Um- oder Einzug vor allem Stress. Kisten müssen ein- und ausgepackt, Möbel geschleppt werden. Wände werden gestrichen, Elektrik erneuert. Eine neue Küche muss eingerichtet werden. Den 6 Benediktinerinnen aus Köln ist von Stress allerdings nichts anzumerken. Im nördlichsten Stadtteil von Düsseldorf, in Angermund, bauen sie ein neues Kloster auf. Emanuela Kohlhaas, langjährige Priorin der Benediktinerinnen aus Köln, organisiert den Umzug.
Also wir sind jetzt im Moment, wie ich nenne es, eine Art Pioniergruppe. Wir sind im Augenblick 5 Schwestern und ein Bruder, der mitgekommen ist. Ja, und das ist eine Gruppe von Menschen, die sich sozusagen aktiv gemeldet haben, bei diesem Projekt dabei zu sein. Also wir haben tatsächlich alles selber gemacht.
In dem 60er-Jahre Backsteinbau lebten bis vor wenigen Monaten noch Dominikanerinnen der Gemeinschaft St. Katharina von Siena. Aus Altersgründen gaben sie das Kloster auf und suchten Nachfolger. Für die Benediktinerin aus dem Kölner Süden war es die Chance. Ihr Kloster befand sich mit 33 Mitgliedern zwischen 21 und 90 Jahren an den Grenzen seiner Kapazität. Die Gemeinschaft entschied sich einstimmig dafür zu expandieren und das Kloster in Angermund zu übernehmen.
Also stellen Sie sich vor, nicht 100 Quadratmeter, sondern mindestens 2.500. Ja, das ist ein recht großes Haus. Und dann gleichzeitig haben wir das so übernommen, wie es war. Das heißt, eine Küche vorgefunden, die zur Hälfte eingerichtet war, wo wir aber nicht wussten, wo sind denn die Löffel, die Töpfe oder sonst was. Da sehen Sie, an jedem mindestens zweiten Raum herrscht noch Chaos. Das Haus ist halt in den letzten 10 Jahren jetzt wenig gebraucht. Das war eine kleine Gruppe von Schwestern. Und die letzten Jahre sind viele Räume haben einfach brach gelegen. Das Haus ist gut 50 Jahre alt. Da ist natürlich jetzt eine ganze Menge zu tun. Angefangen von einer 40 Jahre alten Gasheizung, die einem im Moment natürlich richtig große Kopfschmerzen macht.
So ein Neuanfang sei ganz im Sinne Benedikts, des Ordensgründers. Davon ist Emanuela Kohlhaas überzeugt. Sie bezieht sich auf das Regelwerk des Benedikt von Nursia aus dem 6. Jahrhundert. Darin ist immer wieder die Rede vom Anfang, vom Aufbruch. Offen sein für Neues, das ist auch im Alter möglich. Schwester Benedikta jedenfalls hat sich auch entschieden, Köln zu verlassen und bei der Klosterneugründung in Angermund mitzuhelfen. Im Alter von 84 Jahren.
Das Anstrengende ist dabei, dass wir die ganzen Pakete haben und die auspacken müssen. Und das geht nicht so schnell, aber etwas Schönes hat es doch an sich. Wenn man etwas lange gesucht hat, ja, und auf einmal findet man das, dann freut man sich.
Eine Schreinerei aus der Eifel ist mit einem Lastwagen vorgefahren. Sie bringt ein restauriertes Eichenchorgestühl für den neuen Gebetsraum des Klosters.
Das ist uns sozusagen zurückgeschenkt worden. Das stammt aus einem aufgelösten Kloster bei Bonn, was zu unserer Gruppe von Klöstern gehört hat, zu unserer Föderation. Das meiste war da, ein Teil haben wir mitgebracht aus dem eigenen Kloster. Und dass wir jetzt auch noch ein Chorgestühl direkt dabei haben, das ist schon ein Geschenk.
Auch sonst muss sich die Gruppe in Angermund wenig Sorgen um die Einrichtung machen. Bilder, Teppiche, Lampen, Uhren – vieles kann wiederverwendet oder über Kontakte zu anderen Klöstern schnell beschafft werden. Die Nonnen greifen auf das zurück, was da ist. Eine Einfachheit, die ebenfalls der benediktinischen Tradition entspricht.
Das Kreuz, das hier hinkommt, das wird aus Köln kommen. Da hat jemand, der bei uns wohnt, der hat das bei der Gartenarbeit gefunden. Das ist ein Kreuztorso, wahrscheinlich aus Schutt aus dem Krieg. Den hat er eingebaut in einen Birkenstamm. Und das werden wir hier aufhängen, das schenkt er uns.
Die Kostenfrage ist entscheidend bei der Klostergründung in Düsseldorf. Das insgesamt rund 3000 Quadratmeter große Gebäude haben die Benediktinerinnen durch einen Immobilientausch erworben. Dennoch braucht die Pioniergruppe in Angermund eine Anschubfinanzierung aus dem Stammkloster in Köln. Auch für die nächsten Monate wird Unterstützung nötig sein, um die laufenden Kosten zu decken und die Renovierung zu bezahlen. Später wollen sich die Benediktinerinnen vor allem durch Gäste finanzieren. Ursprünglich verfügte das Kloster in Angermund über mehr als 60 Zellen. 30 bis 40 Zimmer sollen bis zum Frühjahr für Besucher hergerichtet werden. Kleine, schlichte Räume, nur mit den nötigsten Möbeln ausgestattet, sowie Badezimmer auf dem Gang, sagt Emanuela Kohlhaas.
Es soll klösterlich bleiben. Also wir sind kein Hotel und wollen auch keins werden. Wir wollen nicht im Sterne-Level unterwegs sein, sondern was unseres ist, ist Stille, Einfachheit, Spiritualität, aber ganz typisch benediktinisch auch Gastfreundschaft.
Ein Ort für Ruhe und Spiritualität. Das ist das, was in den Augen von Emanuela Kohlhaas in der heutigen Zeit mehr Menschen suchen. Und was das große Interesse, die Faszination an der Ordensgemeinschaft aus Köln-Raderberg erklären könnte. Über den Zulauf staunen die Benediktinerinnen selbst. Ein Erfolgsrezept für den Erhalt der Klöster haben sie nicht. Entworfen wurden Kloster und Klosterkirche in Angermund von Emil Stephan, einem renommierten Architekten, der vor allem zwischen 1945 und 1968 zahlreiche Kirchen gebaut hat.
Und die Menschen, die kommen, die haben große Freude an diesem Kirchenbau. Mit einer relativ kleinen Gruppe, so ab 10, 15, hat man schon das Gefühl, sich nicht zu verlieren. Es passen im Bedarfsfall 120 rein, das haben wir auch schon erlebt. Und ja, also hier kann man sehr, sehr schön feiern. Ja, das ist der zentrale Raum. Das hier ist ein vollständiges Monasterium und es wäre in unserer Zeit seltsam, wenn man ein neues Kloster auf den Weg bringen will, mitten in Europa ein neues Kloster zu bauen. Es gibt so viele, die leer stehen und wir haben uns halt entschlossen, ein freies Kloster zu übernehmen und das ist natürlich jetzt für den Staat, ermöglicht das den Einstieg auf einem recht hohen Level.
Nonnen beim Umzug, Mathis Trapp war für uns dabei. Dass Religionsgemeinschaften beim Thema Migration eine wichtige Rolle spielen, liegt auf der Hand. Denn auch wenn Menschen mit einem Migrationshintergrund in der Regel ihren eigenen kulturellen Kontext mitbringen, sind viele Religionsgemeinschaften natürlich ebenfalls Teil dieses Kontextes, aber die haben über Staatengrenzen hinweg eben auch eine gemeinsame Grundlage. Wer zum Beispiel im Heimatland Katholik ist, der findet auch in einem weit entfernten fremden Land in einer katholischen Kirche etwas, was er oder sie kennt. Die nördlichste Diözese der katholischen Kirche, die befindet sich in Reykjavik in Island. Und dass diese Diözese in den vergangenen Jahren gewachsen ist in einer ansonsten immer säkularer werdenden isländischen Gesellschaft, das hat nicht zuletzt mit Einwanderung aus anderen Ländern zu tun, vor allem aus Polen und den Philippinen. Dass die dort im Rahmen der katholischen Kirche zusammenfinden, das heißt natürlich nicht, dass kulturelle Unterschiede diese kleine und inzwischen sehr heterogene Kirche vor Ort nicht auch herausfordern. Jessica Sturmberg hat katholische Kirchenleute in Island getroffen und mit ihnen über diese Herausforderungen gesprochen.
In der katholischen Kathedrale Christus Konungs, der Christus-König-Basilika, wird Gottesdienst gefeiert. Über einigen Bänken liegen Schneehosen und dicke Winterjacken. So viel Schnee wie in diesem Winter gab es schon lange nicht mehr. Wer zu Fuß gekommen ist, hat sich doppelt eingepackt. Die Menschen, die hier in Reykjavik Gottesdienst feiern, kommen aus den unterschiedlichsten Ländern. Einige sind nur zu Besuch, andere leben hier für ein paar Jahre oder haben sich ganz in Island niedergelassen. Die meisten stammen aus den Philippinen. Sie sind es auch, die sich besonders engagieren. Pfarrer Patrick Breen am Altar spricht Isländisch mit hörbar irischem Akzent.
Hallo.
Obwohl die Landakotskirche, wie sie auch genannt wird, eine große Basilika ist und draußen Minustemperaturen herrschen, ist es innen nicht allzu kalt. Anders als in großen Teilen Europas muss hier nicht bei Wärme und Energie gespart werden. Trotzdem hat sich Pfarrer Jakob Rolland eine dicke Erkältung eingefangen. Der Priester stammt aus dem Elsass. An diesem Heiligabend feiert er die Messe nicht in der großen Kirche in Reykjavik, sondern in Borgarnes. Eigentlich nur eine Autostunde von der Hauptstadt entfernt, aber bei so einem Winterwetter dauert die Fahrt deutlich länger.
Dahin und zurück und Messe zelebrieren, das ist immerhin 4 Stunden. Und dann kamen 3 Pfarrangehörige und keine Isländer. Ja. Und 3 andere Leute,
erzählt Jakob Rolland ein paar Tage später noch ganz enttäuscht.
Das war der Mann und ein Kind. Die waren nicht katholisch, nicht, aber die Frau aus Mexiko, glaube ich, ist die. Die hat die aufgefordert, er kommt in die Kirche. Und ich habe schon gemerkt, die waren nicht besonders interessiert. Ja.
Seit 38 Jahren ist Jakob Rolland schon Priester in Island und kann viel über die Entwicklung der katholischen Gemeinde erzählen. Die ist vor allem in den letzten 20 Jahren deutlich gewachsen. Den größten Anteil mit mehr als 60% stellen inzwischen polnische Gemeindemitglieder, den zweitgrößten Anteil Philippinen. Wobei das mit den Mitgliedern ist so eine Sache. Es kommen zwar viele Menschen regelmäßig in die Kirche, aber offiziell registriert ist nur ein Teil von ihnen. Seit vor gut 5 Jahren das Anmeldeverfahren verkompliziert wurde, stagniert die Zahl. Erst wenn einmal eine Taufe oder eine Hochzeit ansteht, beginnen die meisten sich überhaupt mit der offiziellen Anmeldung zu beschäftigen. Für die Kirche bedeutet das neue Prozedere weniger Geld vom Staat. Das Problem hat auch die protestantische Staatskirche, in der heute noch rund 62% der Einwohner in Island registriert sind. Sie ist in den letzten Jahren immer weiter geschrumpft, weil die Isländerinnen und Isländer säkularer geworden sind. Die katholische Kirche dagegen wächst, zumindest was die steigende Zahl der Kirchenbesucher betrifft. Und sie wird immer größer. Als Jakob Rolland in den 80er Jahren nach Reykjavik kam, hat er von dort noch das ganze Land betreut und ist Woche für Woche mehr als 1000 Kilometer gefahren. Heute gibt es 8 Pfarreien auf der Insel. Viele Messen, vor allem auf dem Land, werden in den protestantischen Kirchen gehalten. Die Zusammenarbeit sei hier meistens gut, erzählt er. Auf den Straßen sind die Schneeberge inzwischen so groß geworden und zum Teil auch so vereist, dass Bagger Straßenecken freiräumen müssen. Die Schneemassen werden auf LKW verladen und ins Meer gekippt. Das sind Witterungsbedingungen, bei denen Pfarrer Jürgen Jamin im Norden des Landes Gottesdienste absagen muss. Ihn zu besuchen ist in diesem Winter ohne entsprechend ausgerüstetes Geländeauto nicht möglich. Bei einem Treffen im Sommer hat er erzählt, wie seine kleine Gemeinde aussieht.
Hier in Akureyri, laut Statistik, sind hier 500 Katholiken sesshaft. Die Pfarrei erstreckt sich allerdings nicht nur auf Akureyri, sondern über den ganzen Norden Islands. Eine Fläche, sagen wir so groß wie Sizilien, und da sind ungefähr 1000. Die Katholiken, die wohnen hier nicht um eine Kirche wie in einem westfälischen Dorf oder am Niederrhein.
Wo er selbst herkommt, bevor er vor mehr als 20 Jahren als junger Priester nach Island kam und blieb.
Das Gemeindeleben konzentriert sich vor allem natürlich auf den Gottesdienst am Sonntag, die Katechese für die Kinder und, sagen wir mal, Einzelbegegnungen. Aber so ein organisiertes Gemeindeleben, auch vereinsmäßig erfasst, wie wir es in Deutschland kennen, das kennen wir hier nicht.
Stattdessen das stete Bemühen aus den verschiedenen Gruppen und Nationalitäten, eine Gemeinde zu bilden, die sich als eine katholische Gemeinschaft begreift. Das ist in Akureyri, in der kleinen Kirche, einem umgebauten Wohnhaus, fast ein wenig einfacher als in der Hauptstadt. Denn dort muss die Gemeinde den unterschiedlichen Gruppen unterschiedliche Gottesdienste anbieten. Nicht nur in unterschiedlichen Sprachen, auch unterschiedlich in der Art der Gestaltung. Es geht um Identität, um Beheimatung. Pfarrer Jürgen Jamin hält seine Messen dagegen grundsätzlich auf Isländisch. Um die polnischen Mitglieder einzubinden, hat er sich im Internet ein wenig Polnisch angeeignet.
Eine der Lesungen ist in Polnisch. Der Antwortpsalm wird in Polnisch gesungen, weil unser Organist ein Pole ist. Wir singen auch mal ein polnisches Lied. Aber das war's dann. Die Gefahr ist nämlich, wenn wir jetzt einen extra Gottesdienst in polnischer Sprache anbieten, dann würden vielleicht noch viel mehr zur Kirche kommen. Aber wir würden nie die anderen treffen.
Genau das passiert in der großen Basilika in Reykjavik, wo die beiden größten Gruppen Polen und Philippinen nicht zusammenkommen, auch weil sie ganz andere Bedürfnisse haben. Viele Polen etwa wollen vor der Messe beichten, erzählt Pfarrer Jakob Rolland. Und?
Es sind immer zwei Priester, einer für die Messe und einer, um Beichte zu hören.
Die Philippinen dagegen haben eine andere Vorstellung von Kirche.
Für die ist es die Freude. Die wollen singen in der Kirche, die singen laut und die wollen feiern nach der Kirche. Da muss auch im Pfarrgemeindesaal, da müssen wir dann auch uns hinsetzen und zusammen essen. Und das gehört zum Katholizismus, bei denen diese Sozialdimension, die ist sehr stark.
In diesem Spagat, das zusammenzuführen, bleibt eine ganz kleine Minderheit auf der Strecke. Die wenigen katholischen Isländerinnen und Isländer.
Die fühlen sich auch etwas ausgestoßen, weil alles läuft auf Polnisch oder Englisch oder Spanisch. Und in der Messe in Isländisch sind weniger Leute. Und dann die fühlen sich, ja, wir gehören nicht dazu.
Seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine versucht die katholische Kirche zudem noch eine weitere Gruppe zu integrieren. Die Ukrainer, die meist orthodox sind, aber auf keinen Fall in die russisch-orthodoxe Kirche gehen wollen. Die katholische Kirche will auch ihnen einen Ort des religiösen Zusammenkommens bieten. So wurde in der katholischen Kirche zum orthodoxen Weihnachtsfest am 1. Januarwochenende eine ukrainische Messe von einem ukrainischen Pfarrer zelebriert. Ob aber alle einmal zu einer Gemeinde werden? Für Jakob Rolland eine fast unlösbare Aufgabe. Er ist überzeugt, dass es nur über die isländische Sprache und Kultur geht. Darum pocht der wie sein deutscher Kollege Jürgen Jamin im Norden darauf, genau dies noch stärker in die kirchliche Arbeit einfließen zu lassen. So soll es auch in der Basilika noch etwas isländischer zugehen. Gerade wurde eine Marienstatue aus dem Mittelalter auf typisch isländischen Basaltsäulen neu aufgestellt. Sie könnte zu einem sichtbaren Zeichen für die gemeinsame Identitätssuche werden. Jürgen Jamin in Akureyri setzt seine Hoffnung vor allem auf die nächste Generation, die katholisch und zugleich isländisch aufwächst.
Eine Reportage aus Island über die katholische Kirche im Land, die in den vergangenen Jahren vor allem aufgrund von Einwanderung gewachsen ist. Jessica Sturmberg war für uns vor Ort. Und ich habe noch einen Hörtipp heute Abend in unserer Feature-Sendung aus Religion und Gesellschaft. Das Thema: Es gibt keinen Zwang im Glauben. Eine Aussteigerin aus dem fundamentalistischen Islam erzählt heute Abend aus Religion und Gesellschaft, 20.10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Für Tag war das Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.